Hallo und herzlich willkommen zum 579. NMAC Podcast. Heute mir Alex und bei mir ist heute Arne. Hallo Arne.
Hallo Alex, hallo liebe Hörende. Ach, schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Wir wollen ein wenig über Donkey Kong Country Returns HD sprechen, dem Remaster des Wii-Originals mit allen Inhalten der 3DS-Version.
Ganz genau so ist es. Und ich habe mal recherchiert, das ist schon echt lange her, dass diese Wii-Version auf den Markt kam. Am 3. Dezember 2010. Das ist 14 Jahre und 1,5 Monate her. Also schon richtig, richtig lange.
Das ist schon wirklich lange. Jetzt. Das ist aber der europäische Release. Ich glaube, in den USA kam es sogar ein paar Wochen früher raus, meine ich.
Ja.
Ja, aber es ist wirklich lange her. Und wenn man überlegt, die 3DS-Version, die kam ja im Mai 2013 raus. Das heißt, die ist ja auch schon ewig alt.
Richtig, das war im Grunde nur ein paar Tage später gefühlt.
Ja, deswegen.
Also, und ich war bei der Wii-Version schon baff, weil ich dachte, wow, neues Donkey Kong Country-Spiel, das muss ja total cool sein, weil ich habe die ersten zwei zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gemocht und gespielt. Das dritte kannte ich da auch noch nicht. Mhm. Und habe mich total darauf gefreut. Dann habe ich das kurz angespielt, habe festgestellt, man muss ja die Wiimote dafür quer halten und dann die zwischendurch schütteln, damit Donkey Kong auf den Fußboden zimmert, und hab das dann aus der Hand gelegt und nie wieder angefasst.
Kann ich verstehen. Ich bin auch nicht. Ist nicht meine Art, sowas zu spielen. Ich hab's auf der Wii, ehrlich gesagt, unter anderem deswegen auch nicht gespielt. Hab's erst auf dem 3DS dann nachgeholt.
Ja, und auf dem 3DS habe ich es dann leider verpasst. Also das wäre tatsächlich noch eine Option gewesen, weil da gab's ja diese Fuchtelgeschichten nicht. Diese Pustesteuerung, kam die durch den 3DS dazu?
Ich glaube, die gab es schon in der Wii-Version, soweit ich mitbekommen hatte. Da allerdings bin ich mir aber nicht 100% sicher. Es kann sehr gut sein, dass es was Neues war vom 3DS. Aber ich meine, das gab es auch schon in der Wii-Version.
Ja, ich denke auch. Also die werden ja keine neuen Spiele... Ah ja doch, die haben ja neue Spielelemente dazu getan für die 3DS-Version.
Ja, aber eigentlich nur neue Level und keine neuen... in den bestehenden Leveln haben sie gemeint.
Okay. Da bin ich übrigens ein bisschen enttäuscht hier von der HD-Version, die ja jetzt hier am 16. Januar 2025 rauskam. Gibt keine neuen Inhalte. Also nix praktisch. So, das ist ein bisschen schade.
Also sie haben schon eine Neuerung, soweit ich meine, müsste das neu sein. Dieser moderne Spielmodus, bei dem man ein Herz mehr hat.
Genau, es gibt jetzt einen Einfachmodus, das heißt, man hat statt 2 Lebensenergiepunkten pro Affe, hat man nun 3. So, also das sind so Herzen links oben angezeigt. Und wenn man eben mit Donkey Kong und Diddy Kong dabei unterwegs ist, dann gibt's halt 6 Herzen. Nach den ersten 3, die man los wird, verschwindet dann Diddy Kong und dann eben Donkey Kong irgendwann auch. Genau, das ist durchaus neu. Das heißt, man hat jetzt ein bisschen mehr Lebensenergie und stirbt nicht sofort.
Ja, und in dem Modus gibt's mehr Items zu kaufen. Bei Cranky.
Ach, das auch noch. Ja, okay, alles klar.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das, also wie stark sich das auswirkt, aber es gibt mehr Items. Allerdings, man muss sagen, ich finde es gut, dass er drin ist, weil es kann schon dazu führen, dass das Spiel sich einfacher anfühlt. Allerdings hängt bei dem Spiel ja eh ganz stark davon ab, wie man es spielt, wie schwer es am Ende ist. Wenn man das einfach nur durchspielen möchte und keinen Wert auf die Sammelobjekte, Puzzleteile und Kong-Buchstaben legt, ist es wesentlich einfacher, als wenn man es wirklich auf 100% spielen will.
Ja, aber wenn man dann so ein Level beendet hat und sieht, oh nein, ich habe diesen einen Buchstaben nicht gehabt und da fehlt mir noch das Puzzleteil links oben. Ja, also mir geht es dann so, dass ich dann doch nochmal in das Spiel reingehe und gucke, das kann ja nicht sein, ich muss das ja irgendwie verpasst haben. Wo habe ich es verpasst?
Deswegen, je nachdem, wie man es halt mag.
Ganz
es gibt
genau,
auch genug, die wahrscheinlich damit zufrieden sind, das Spiel einfach nur durchzuspielen. Allerdings verpasst man ja dann auch ein bisschen was, weil es gibt ja Level, die man nur erhält, wenn alle Kong-Buchstaben gesammelt werden, und dann muss man ja auch noch diese Kong-Level erstmal schaffen, die ja richtig bockschwer sind.
Richtig.
Und dann schaltet man, glaube ich, erst die 9. Welt frei, die im 3DS dazu kam.
Ja.
Da sind die Level aber eher wieder normal, also sogar vollkommen normal halt, jeweils eins an eine der Welten angelehnt. Und erst wenn man das geschafft hat, schaltet man ja dann sozusagen das New Game Plus frei. Wenn man so will, wenn man das so nennen möchte.
Ja, genau. Es gibt auf jeden Fall sehr viel Spiel hier. Ich meine, es sind irgendwie 80 Level insgesamt.
Ja, kommt ungefähr hin, genau.
Und tatsächlich, und da greife ich jetzt vielleicht ein bisschen vor, ich würde das Spiel auch auf jeden Fall empfehlen, aber als 5. von allen, die bislang erschienen sind. und es sind 5 bislang erschienen. Also das Spiel ist sehr gut, aber es ist von allen, die man sonst so spielen kann, das Schwächste. Würde ich mal so frei heraus behaupten.
Ja, also wenn jetzt die, du meinst jetzt die ersten 3 Donkey Country für den SNES und die Tropical Freeze und das hier dann. Als
ganz genau, ja. Ich würde also tatsächlich anfangen mit Tropical Freeze, weil das von allen das Rundeste ist. Das ist ja auch entwicklungstechnisch das Jüngste. Ne, Tropical Freeze kam wann auf den Markt? 2014, 15, irgendwie so?
Ja, so in der Richtung, genau. Ja.
Und kam dann eben nochmal als Remaster eher für die Switch und ist damit jetzt nicht das erschienen Jüngste, sondern das ist dann eben dieses hier, Donkey Kong Country Returns HD. Aber dies hier ist halt spielerisch ein bisschen schwächer und gerade Tropical Freeze hat einfach irre gute Level. Mhm. Und das hat dieses leider nicht in der Klasse zu bieten.
Man muss ja halt sagen, dass dieses Spiel von Retro Studios ja entwickelt wurde, die man ja vor allem durch Metroid Prime kennt.
Genau.
Und es war ja sogar tatsächlich das erste Spiel von ihnen, das nichts mit Metroid Prime zu tun hatte. Die hatten Metroid Prime 1 bis 3, Metroid Prime Hunters und halt die Trilogy dann nochmal für die Wii umgesetzt. Das war alles, was die vorher entwickelt haben, dieses Studio. Das heißt, sie haben das erste Mal ein anderes Spiel, eine andere Reihe, ein anderes Genre überhaupt genommen.
Ja.
Und ich denke, sie mussten noch lernen. Dafür, dass man, wenn man mal bedenkt, dass es die allererste Jump'n'Run war, ist es schon verdammt gut.
Also, auf jeden Fall, das ist ein fantastisches Spiel. Ich finde das auch nach wie vor sehr, sehr, sehr gutes Spiel hier.
Mhm.
Ich finde halt nur die anderen noch besser.
Ja, ganz genau. Das ist eben der Punkt. Da muss man halt dann diese Abstufung. Und sie haben sich halt dann in Tropical Freeze, was dann mal abgesehen von Mario Kart 7 auf dem 3DS, an dem sie mitgearbeitet haben, war das nächste Projekt von ihnen. Das nächste große eigene war ja dann Tropical Freeze. Das heißt, sie hatten schlichtweg schon die Erfahrung und haben mit Monster Games ein Co-Studio an die Seite gestellt bekommen. Das, ja, jetzt nicht auch nicht das Größte, aber das kann schon dazu führen, wenn du ein weiteres Studio mit dabei hast, kannst du halt dann einige Sachen an die auslagern, die eher so diese Standardaufgaben sind, während man sich selbst auf die Neuerungen und die Verbesserungen und sowas auch konzentriert. Es ist einfach mehr Manpower, also weißt schon, mehr Arbeitskraft dahinter da.
Ja. Bei der Recherche übrigens, nur mal so, vielleicht einen etwas anderen Blickwinkel, bei der Recherche zu Donkey Kong ist mir aufgefallen, dass Wrinkly Kong, die im zweiten Teil von Donkey Kong Country noch da ist und Dinge verkauft in ihrer Bibliothek, im dritten Teil tatsächlich als Geist auftaucht und somit gestorben ist. Wann passiert sowas denn, dass Videospielcharaktere sterben?
In Donkey Kong 64 taucht sie, meine ich, auch nur als Geist auf.
Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, finde ich.
Ja, das ist der einzige Charakter, der mir jetzt bewusst wäre, von Nintendo zumindest, der gestorben ist und seitdem auch ausschließlich als Geist aufgetaucht ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube sogar, dass Donkey Kong 64 der erste Teil war, in dem sie als Geist aufgetreten ist, weil Donkey Kong Country 3, meine ich, erst danach erschienen ist.
Das kann sein, ja.
Ja, weil offiziell gilt nämlich, glaube ich, 64 als der Teil. Wobei, es passt nicht ganz wegen Super Nintendo und N64. Aber auf alle Fälle ist sie, glaube ich, auch in den Gameboy-Spielen aufgetaucht. In Donkey Kong Land 2 war sie, meine ich, drinnen als Speicher für Spielstände und in irgendwelchen Teilen war sie, irgendwie war sie dann nochmal drin in irgendeinem Minispiel bei irgendeinem der Spiel King of Swing World, glaub ich war es.
Richtig.
Aber sie haben das mit dem Geist dann.
Ja.
Ja. Was wolltest du sagen?
Ich wollte nur sagen, es gibt tatsächlich noch viel mehr Spiele, wenn man die ganzen LAN-Spiele nämlich auch noch mitzählt, die drei.
Ja, aber das
die sich ja durchaus unterscheiden von den Donkey Kong Country-Spielen.
Genau.
So ein bisschen spielerisch. Ich finde, die, obwohl das Gameboy-Spiele sind, sind die auch sehr, sehr gut.
Ja. Also es sind
da weiß ich aber nicht, ob ich dies hier bevorzugen würde, ehrlich gesagt.
Sie sind anders, muss man halt sagen. Es sind sehr freie Umsetzungen von Donkey Kong Country in dem Sinne. Weil sie das zumindest sind, es sind ja eigentlich Umsetzungen der Donkey Country-Spiele.
Ja, genau.
Für den Gameboy. Grundsätzlich
schon, aber eben, es tauchen halt auch neue, komplett neue Levelarten auf, wie zum Beispiel in Donkey Kong Land 1. Dieses Construction Site Level, also da gibt's irgendwie so Hochhäuser, die halb fertig gebaut sind.
Genau. Ja, sie haben da halt auch ein paar Eigenheiten eingebaut, ein paar Sachen verändert und so weiter, damit's eigenständiger ist.
Ja.
Ja.
hat funktioniert, sind auch sehr gute Spiele, aber darum geht's jetzt gar nicht, sondern genau. Es geht um ein Spiel, was, und wir haben es schon gesagt, ursprünglich von Retro Studios gemacht worden ist. Und Retro Studios hat natürlich aus Menschen bestanden und diese Menschen sind aber in diesem Spiel hier gar nicht genannt, obwohl sie ursprünglich dieses Spiel entwickelt haben, steht hier nur Forever Entertainment und Retro Studios als Wort. Das war's. Und ja, da haben sich ein bisschen Leute drüber aufgeregt, zu Recht, finde ich, weil die Leute, die es ursprünglich programmiert haben und die ganzen Ideen hatten und die ganze Genialität dieses Spiels, und da kommen wir dann später zu, wenn es um das Gameplay geht, die wurden hier gar nicht genannt, sondern eben nur die, die diese Version jetzt gemacht haben, und das war eben Forever Entertainment.
Ja. Man muss sagen, es wird drauf, also wird sich bei dem originalen Entwickler-Team bedankt im Abspann.
Ja.
Das wird auch noch erwähnt. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass das vorkommt. Ich glaube, was war das letzte Remaster von Nintendo, das erschienen ist? Ich weiß es gar nicht mehr. Bei Another Code war es, glaube ich, auch der Fall.
Okay.
Also es ist
aber es kann natürlich auch damit zusammenhängen, wie viel Arbeit hier reingeflossen ist, um das neu zu bauen. Und wenn sie die komplette Engine hier geändert haben, dann war das wahrscheinlich einfach auch sehr viel Arbeit.
War, also ich, man kann trotzdem, denke ich, beide nennen. Also problemlos kann man aber das Originalteam einbinden, aber ich denke, dann wäre das die Länge von 2 Abspännen einfach gewesen.
Richtig, ja.
Und das hätte vielleicht den Rahmen einfach gesprengt, weswegen man sich einfach dafür entschieden hat, ob es jetzt die richtige Entscheidung war oder nicht, muss jeder für sich entscheiden, denke ich. Das halt nur sich zu bedanken beim Originalentwicklerteam. Klar, eine direkte Nennung wäre natürlich die bessere Wahl, sage ich
mal. Genau, ja. Also wir haben ja gesagt, das ist quasi das dritte Mal, dass dieses Spiel erschienen ist, abgesehen von der eShop-Version für die Wii U damals. Also auf der Wii, auf dem 3DS und jetzt auf der Switch. Was bietet denn diese Version mehr, was die anderen nicht hatten? Da gibt's vor allem die Auflösung zu nennen. Das ist das erste Mal, dass wir es in HD sehen, weil wir haben es zuerst in der Auflösung der Wii gesehen. Das sind, glaube ich, 376i. Bin mir nicht ganz sicher.
Ich glaube, die kamen sogar auf 480p teilweise.
Oh, okay, nicht schlecht.
Und dann eben das. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei dem Spiel der Fall ist, aber die Wii konnte das. Das meine ich damit.
Ja, okay. Lag dann wahrscheinlich an der Bildwiederholfrequenz und in den USA war es ein bisschen mehr Auflösung und hier war es ein bisschen mehr Bildfrequenz, Bildrate. Das irgendwie
kann
so.
Gut sein,
oder
ja.
Andersrum. Eins von beiden. Und dann gab es ja das Pixel-Downgrade quasi. Ich meine, es war dann die doppelte Anzahl, aber es war auf dem 3DS natürlich irgendwie viel weniger. Ich glaube, der hat 250 Pixel in der Höhe, das Bild.
Kommt ungefähr so. Also ich bin mir nicht 100% sicher, aber in die Richtung geht's auf alle Fälle.
Und das war aber beim 3DS, fand ich jedenfalls immer, nie schlimm, weil durch dieses 3D einfach das Bild trotzdem super gut aussah.
Ja.
Und jetzt eben die HD-Version, die natürlich mit 1080 Pixeln in der Höhe einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Details bietet. Und das sieht man tatsächlich auch in diesem Spiel sehr gut. Also sämtliche Texturen sind super schön, sämtliche Kanten sind natürlich mega scharf, also für HD-Bildschirme selbstverständlich. Ich glaube, man kann das auch im Röhrenbildschirm spielen und dann sieht man wenig Unterschied, würde ich mal vermuten. Aber das Spiel sieht schon sehr gut aus hier.
Dafür müsstest du die Wii an den Röhrenfernseher erstmal anschließen, dafür brauchst du Adapter.
Die Switch, ja, genau, richtig. Ja. Und ich finde, dafür sieht es halt schon sehr gut aus. Und was ich dem Spiel grundsätzlich anmerken was ich an dem Spiel gut finde, ist, das ist ja damals entstanden als mehr oder minder Hommage an die Super Nintendo Titel. Und das fängt es auch wirklich gut ein. Also sämtliche Elemente, die ich so aus meinen Super Nintendo Titeln kenne, also viele von denen finde ich hier auch wieder und finde sie auch super schön. Also nicht nur die Animationen der Affen selber, sondern auch die Animationen der Gegner. Es ist alles so ein bisschen träge und behäbig, aber in dem Moment, wo Donkey Kong dann anfängt, sich zu bewegen, wird es dann halt plötzlich auch dynamisch. Also mir gefällt das insgesamt einfach sehr gut und es fühlt sich für mich nach den Super Nintendo Spielen an. Was deswegen ich besonders finde, weil mir das bei Tropical Freeze nämlich nicht so aufgefallen ist wie hier.
Ja, das stimmt. Doch, ich würde sagen, Tropical Freeze ist eigenständiger als jetzt Donkey Kong Returns. Was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass Donkey Kong Returns eben auch wirklich ein neues Donkey Kong im Stile der alten Teile sein sollte.
Genau.
Während sie bei Tropical Freeze sich einfach deutlich mehr die Freiheit genommen haben, was Eigenständiges zu entwickeln. Ich bin auch gerade überlegen, Tropical Freeze, doch, es heißt auch Donkey Kong Country, gell?
Ja, genau, aber ohne Returns natürlich.
Ja, logisch. Nee, ich habe halt überlegen, ob es nur Donkey Kong Tropical Freeze heißt, aber es heißt Donkey Kong Country Tropical Freeze, ja.
Genau.
Ja. Also es gehört definitiv zur Reihe und sie haben natürlich auch da Elemente beibehalten, aber es ist halt, ich denke mal, Retro hat da dann viel mehr ihr eigenes Ding reingepackt als bei Donkey Country Returns. Da haben sie viel stärker versucht, dieses alte Gefühl zu erzeugen und einfach ja. die Reihe fortzusetzen als bei Tropical Freeze.
Und du hast es ja vorhin schon erwähnt, die hatten natürlich auch nicht die Erfahrung, die sie mit Tropical Freeze dann hatten, um ein komplett eigenes Spiel sich auszudenken und sämtliche Animationen und so neu zu denken. Da war es dann viel simpler, einfach das vom SNES, was ja super gut funktioniert, immer noch, einfach zu übernehmen. Und das haben sie halt hier gemacht. Deswegen gibt es wahrscheinlich so dieses ähnliche Spielgefühl.
Ja. Deswegen, denke ich mal, sind sie auch bei der Geschichte sehr nah dran geblieben.
Die nur, Geschichte. Man nicht,
Ja, Geschichte in Anführungszeichen.
Es gibt den Tiki-Tak-Clan und der Tiki-Tak-Clan besteht so aus Holz-Bambus-Figuren. Und die können mit ihren Augen rollen, dann können sie Tiere hypnotisieren und die Tiere klauen dann Bananen, ausgerechnet von Donkey Kong und Diddy Kong natürlich. Und aus irgendeinem Grund funktioniert dieses Hypnotisieren aber bei den beiden nicht und deswegen ziehen die los, vermöbeln alles, was ihnen begegnet und wollen ihre Bananen wieder haben. Ich glaube, das ist die komplette Geschichte, oder?
Ja, das ist die komplette Geschichte. Sehr gut zusammengefasst. und im ersten Donkey Kong ist es ja einfach nur das King K. Rool und seine Bande, die Bananen stehlen.
Ja, ganz genau.
Ja, also... Aber gut, was erwartet man bei einem Jump'n'Run, mal ganz ehrlich?
Gar nichts, ist schon okay so.
Deswegen, man braucht auch nicht mehr, weil der Vordergrund bei so einem Spiel stehen einfach die Level, das Gameplay und ja, die Story ist Beiwerk. Es gibt einen Grund, warum man die Level absolviert.
Ja, und man darf auch nicht hinterfragen, dass man auf sämtliche anderen Lebewesen, die man trifft, dass man die irgendwie versucht, hier platt zu machen, drauf zu springen und sie umzubringen.
Genau.
Darf man einfach nicht hinterfragen. Wer so ein Spiel spielen möchte mit Affen, wo es um Jump'n'Run geht, wo es tatsächlich einen sinnvollen thematischen Hintergrund gibt, der in unserer Welt auch einen Platz hat, der sollte sich Gibbon Beyond the Trees angucken. Das ist nämlich fantastisch. Hat aber mit Donkey Kong Country sehr wenig zu tun, was die Geschichte angeht und die Realismus.
Mhm. Ja.
So, haben wir übrigens einen Test auf unserer Webseite hier, n-mac.org. Könnt ihr alle mal gucken. So. Ja, was gibt's denn zu Donkey Kong Country Returns HD? Noch zu sagen.
Ja.
Sollen wir über Technik schon reden oder lieber noch nicht?
Ich würde sagen, wir reden noch nicht drüber. Wir könnten ja mal kurz etwas sagen, was gibt's überhaupt? Also Donkey Kong kann mit den Händen auf den Boden schlagen, wir können rollen, wir können Fässer werfen, Diddy das Jetpack benutzen. Wenn man Diddy hat, kann man sogar schneller rollen, weil Diddy dann auf Donkey Kongs Rücken langläuft, während Donkey Kong rollt, was sehr lustig aussieht.
Es stimmt.
Es gibt einen Zweispieler-Modus.
Genau, da spielt halt einer Diddy und einer Donkey. Genauso genau. Wie auf dem Super Nintendo auch, nur im Alleine-Spielmodus gibt's halt nicht den Moment, wo man hier nur einen Affen spielt, der dann auch mal nicht Donkey Kong ist, sondern du spielst im Grunde immer Donkey Kong und manchmal ist Diddy dabei.
Ganz genau. Und wenn man zu zweit spielt, kann man auch jederzeit sich vereinen, so wie es im Einzelspielermodus ist, dass Diddy dann auf dem Rücken von Donkey Kong springt und noch den Donkey Kong-Spieler spielt. Es hat einfach den Hintergrund, dass Donkey Kong sonst kein Jetpack einsetzen kann. Und es einfach manche Sprungpassagen gibt, die zu zweit deutlich komplizierter sind, weil ja beide die schaffen müssen.
Ja, genau.
Deswegen, also, es ist nicht einfach, es ist eher schwerer zu zweit. Und es hat auch eine kleine Macke im Zweispielermodus, wie ich finde.
Nee, das findest du nicht, das ist so.
Erzähl. Du meinst, wenn man stirbt und ein Spieler verliert alle Leben und gleitet dann am Ballon nach unten. Und Donkey Kong, also der Charakter, der noch lebt, muss ja dann einen anderen Charakter wieder einsammeln, damit der zurückkehrt. Wenn man den aber verpasst, und das ist möglich, weil der Ballon nicht hinter einem herfliegt, der kann sogar durch den Boden durchfallen, verliert man noch ein Leben.
Ganz genau.
Und das ist eine miserable Designentscheidung. Tut mir leid. Das ist einfach nur
tatsächlich
schlecht.
Ja. Es gibt auch noch einen Bug, der es in diese Version geschafft hat, der in den alten Versionen nicht drin war. Nämlich können in dieser Version nicht beide Affen im Koop-Modus auf dem gleichen Gegner springen. Das war in den alten Versionen möglich, weil der nicht sofort verschwunden ist, sondern nach einer Zehntelsekunde oder so. Das heißt, wenn gefühlt beide Affen auf den gleichen Gegner springen, dann ist in der alten Version sind beide von dem wieder abgesprungen, von dem Gegner. Und in dieser Version verschwindet der Gegner aber instantan und der zweite Affe, der dann drauf landen will, fällt einfach durch.
Ja. Und das führt übrigens dazu, es gibt einen Gegner, also diesen einen Krabbengegner, der nach dem ersten Mal draufspringen die Scheren hebt. Dadurch, der jetzt sofort reagiert, ist der zweite Spieler, der halt nur eine Millisekunde vielleicht zu spät auf dem Affen landet, derjenige, der dann Schaden einsteckt.
Ja, ganz genau.
Was in der alten Version so nicht passiert wäre.
Richtig.
Und
also da gehe ich von aus tatsächlich, dass dann auch nachgebessert wird, weil das schon ein ziemlicher Bug ist, finde ich.
Also ich muss sagen, das wäre für Nintendo eher überraschend, weil Nintendo eher selten, wenn es keine Game-Breaking-Bugs oder sowas sind.
Genau, da würde ich das aber schon zuzählen hier.
Ja, aber Nintendo liefert gar nicht so oft Patches nach.
Richtig.
Und
aber wenn
da
auch so Game-Breaking-Geschichten bei sind, dann eben schon.
Ja, genau. Aber gerade auch bei so Remastern, und ich bin mir nicht, ob Nintendo das als Game-Breaking-Bug einstuft.
Weiß ich nicht.
Ich bin mir
soll ja schon, also gerade wenn man so eine Version wie diese hier rausbringt, dann sollte das ja schon die ultimative Version sein, die es bis dato gibt. Weil
ja, ich
es ist halt die jüngste und Leute sollten das halt kaufen wollen und nicht lieber die alten Versionen haben wollen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Nintendo hier nochmal nachliefert. Bislang ist das aber nicht passiert.
Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob Nintendo Interesse hat, das Geld da reinzustecken. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so eins der ersten Spiele ist, die wir einfach nur deshalb bekommen, damit die Switch bis zum Release der Switch 2 noch Spiele bekommt und nicht es wie bei der Wii U ausgeht, dass monatelang kein neues Spiel mehr erscheint.
Ach du, ich glaube, es gibt tatsächlich auch noch ein paar Spiele in Nintendos Schublade. Was ist denn mit den Metroid Prime 2 und 3 zum Beispiel?
Ich gehe davon aus, dass noch mehr bekommen an Spielen. Das würde ich gar nicht in Frage stellen. Wir kriegen ja auch noch Xenoblade Chronicles X und ich denke, da ist viel Arbeit reingeflossen in dieses Remaster. Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es eine ganze Weile fertig rumlag, genauso wie jetzt die beiden Metroid Primes, die du schon angesprochen hast. Gerüchteweise soll ja auch, wenn der Podcast jetzt erschienen ist, wäre die sogar schon vorbei, wenn die Gerüchte stimmen, weil wir ein bisschen früher aufnehmen. Soll ja jetzt im Februar auch eine neue Direct stattfinden, die nichts mit der Switch 2 zu tun hat, sondern sich mit der Switch 1 nochmal beschäftigt. Und das würde passen, weil im Februar bisher kein Nintendo-Spiel angekündigt ist.
Ah, ja,
und
siehste.
Und Nintendo hat bisher, also es gab bisher keinen Monat, in dem nicht mindestens ein Spiel erschienen ist. Nicht zwingend immer von Nintendo selbst, aber irgendein Titel, den Nintendo sehr gepusht hat.
Stimmt.
Und ist immer erschienen. Und deswegen, und außerdem brauchen sie ja auch noch, weil die Switch 2 voraussichtlich nicht vor Mai, eher nicht vor Juni erscheint, müssen sie ja auch noch die Monate füllen, weil nach März nichts mehr zu veröffentlichen wäre für sie ja schon ein bisschen dämlich.
Das stimmt wohl, ja. Und die wollen natürlich auch sämtliche Leute, die das jetzt zu Weihnachten bekommen haben, nochmal ordentlich irgendwie in die Läden treiben, um Kram nachzukaufen.
Genau, und es gibt ja auch genug Leute, die kaufen das, die sich die alte Konsole jetzt trotz der neuen noch, weil sie sich halt sagen, jetzt wird die nochmal günstiger. Und ich kaufe mir die neue dann in 2-3 Jahren, wenn es davon ein neues Modell gibt oder sowas. Und bin erstmal zufrieden. Und Nintendo ist ja auch eher ein Hersteller, also schon bei der beim Übergang der, also hat Nintendo schon öfter vom 3DS jetzt zur Switch. Also beim Wii U kann man ja nicht, aber 3DS. Der 3DS wird ja noch eine ganze Weile mit Spielen versorgt. Nicht übermäßig lang, hat aber noch eine Weile Spiele bekommen.
Ja.
Und ich könnte mir gut vorstellen, dadurch, dass die Switch und die Switch 2 sowieso parallel laufen könnten, weil die Spiele ja alle auf der Switch 2 auch laufen, dass wir noch mehr Spiele bekommen.
Vielleicht wissen wir ja alles schon in dem Moment, wo wir diesen Podcast veröffentlichen.
Genau.
Deswegen sollten wir an der Stelle aufhören zu spekulieren.
Ja, ich wollte damit nur sagen, dass ich mir halt vorstellen könnte, dass Nintendo jetzt bei dem Spiel vielleicht nicht das große Interesse hat, da so viel Arbeit reinzustecken, weil sie halt andere Titel haben, die als wichtiger angesehen werden.
Ja.
Ja.
Ja. Zurück zur Steuerung.
Genau.
Ich finde tatsächlich von allen Spielen, die es bislang gab mit dem Titel Donkey Kong Country Returns, ist das hier mit Abstand das am einfachsten und besten zu steuernde. Also, weil die Switch einfach die Joy-Cons hat und damit auf der Couch zu liegen, den einen Joy-Con hinterm Kopf und den anderen irgendwie links auf der Sofalehne, kann man dieses Spiel hervorragend spielen und steuern. Und das finde ich einfach auch so gut an Switch-Titeln, dass einfach die Handhaltung dafür kein Problem mehr ist. Es gibt ja so Leute, die kriegen irgendwie Krämpfe, wenn sie Controller zu lange halten. Klar, das geht bei den Joy-Cons auch, aber ist bei mir zum Glück nicht so. Und ich kann halt meine Hände drehen, wie ich möchte, während ich das Spiel spiele. Deswegen, ich finde es fantastisch. Also sämtliche Switch-Spiele und dieses eben eingeschlossen lassen sich einfach sehr gut steuern.
Finde ich es interessant. Ich bin nicht ganz so überzeugt von der Steuerung. Finde teilweise ein bisschen zu schwammig. Mancher fühlt sich ein bisschen zu sehr an, als ob Donkey Kong die ganze Zeit auf Eis laufen würde, meiner Meinung nach.
Findest du?
Ja, finde ich. Ich habe sogar schon andere Meinungen in die Richtung gehört. Man muss dazu sagen, es geht dann auch ein bisschen um die Empfindlichkeit. Zum Beispiel die Joy-Cons außerhalb des Handheld-Modus benutzen, mache ich nur, wenn ich gezwungen werde. Ich benutze den Pro-Controller. Ich mag die Joy-Cons außerhalb des Handheld-Modus so gar nicht, weil die mir zu klein sind, ehrlich gesagt.
Ah ja, da wird ja dann demnächst Abhilfe kommen. Da wird ja demnächst Abhilfe kommen.
Ja, genau. Bei der Switch 2 dann. Und ja, mir fehlt ein richtiges Steuerkreuz auch an den Joy-Cons, bin ich ganz ehrlich. Ich mag lieber ein Steuerkreuz, auch wenn das vom Pro-Controller jetzt auch nicht das Beste ist.
Ja.
Aber gut, so können sich die Meinungen unterscheiden. Ich meine,
ich finde zum Beispiel, wie hat das geheißen? Nintendo ist ja auch einfach Weltmeister im super langen Namen basteln. Ich glaube, es hieß Super Mario Bros. U Deluxe.
Ach so.
Ich hab's vergessen.
Ja, ich weiß schon, welches du meinst. Ja, ja.
Das jedenfalls fand ich unfassbar schlecht zu steuern. Das habe ich irgendwann verkauft und normalerweise behalte ich alle Nintendo-eigenen Spiele, weil die mir gut genug gefallen. Bei dem habe ich gedacht, nee, komm, weg damit. Das muss ich einfach nie wieder spielen.
Das habe ich, glaube ich, also ich habe es auf der Switch gar nicht gespielt. Ich habe das damals nur auf der Wii U gespielt. Das war das Super Mario Deluxe.
Ja.
U irgendwie HD oder sowas hatten sie es genannt. Ich bin mir gar nicht
mehr sicher. Ja, genau. So ein ganz, ganz toller Titel, den man sich super einfach merken kann, offenbar.
Ja.
Ja.
Und ich muss sagen, ich war von auf der Wii U nicht der größte Fan von dem Spiel. Ich mag alles, was vor allem New Super Mario Bros. Nach dem zweiten Teil auf dem 3DS erschienen ist, eigentlich die Spiele nur noch so mittelmäßig. Mhm. Aber die Switch-Version habe ich, wie gesagt, gar nicht gespielt. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht sagen, wie die auf der Switch gesteuert hat. Auf der Wii U fand ich die Steuerung aber auch schon nicht perfekt.
Ja. Ja.
Deswegen, ja. Ja. Ich glaube, wir kommen irgendwann über die Technik doch zu sprechen.
Ich finde tatsächlich einen Großteil der Technik, ich sag's mal so, finde ich tatsächlich ziemlich gut. Also das Spiel hat halt, wie gesagt, die Auflösung, die man von so einem modernen Spiel erwartet. Es läuft auch flott genug. Ne? Ich jedenfalls habe keine immensen Frame-Einbrüche gemerkt, abgesehen von, und das ist der krasse Teil, von ein paar Bosskämpfen und von sämtlichen Videos und Ladesequenzen, wo ich mich frage, warum muss es da denn Frame-Einbrüche geben?
Ja, und da glaube ich nämlich, gerade bei den Videosequenzen, dass sie die zum Teil zu original übernommen haben, weil die wirken nämlich für mich auch grafisch im Vergleich zum restlichen Spiel eher hochgerechnet als neu umgesetzt. Und da habe ich mich halt gefragt, ob sie die Videosequenzen vielleicht einfach aus dem Original übernommen haben und nur hochberechnet haben in der neuen Engine, während sie den Rest wirklich überarbeitet haben. Weil das wäre der einzige Grund, der für mich das erklären würde, weil die nämlich dann nicht in 60 FPS berechnet wären. Wobei, hat das Spiel überhaupt 60 FPS? Ich bin mir gar nicht
sicher. Ja, schon. Durchgängig. Also nicht durchgängig, aber schon großteilig.
Ja, und anders könnte ich mir jetzt nicht erklären, warum es gerade da der Fall ist. Kann natürlich auch einen anderen Grund haben, aber das wäre so meine Vermutung, wie das zustande kommt. Und die Ladezeiten, also da muss man ja leider sagen, die sind sogar länger
als auf dem
Wii. Ja, da ist schon hart, dass die wieder schnellere Ladezeiten hatte. Und das sogar, wenn du das Spiel nicht auf der Cartridge als Retail-Version gekauft hast, sondern wenn du es als reinen Download hast.
Ja.
Selbst da sind die Ladezeiten ewig. Also ist natürlich wieder eine Frage, wann sind Ladezeiten wirklich ewig und so, aber die sind schon heftig, meiner Meinung nach, in dem
Spiel. Sie sind halt schon doppelt so lang wie bei der alten Engine. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Engine hier das Problem ist, weil die Switch einfach mit der Unity-Engine nicht so wahnsinnig gut zurechtkommt. Und das ist halt in diesem Fall einfach an den Ladezeiten deutlich zu merken.
Ja, ganz genau. Das ist, denke ich, auch so ein Problem. Man hat leider relativ häufig diese Ladezeiten, weil sie halt immer auftritt, man Level verlässt, Level betritt und so weiter. Und so. Sie kommen einfach zu häufig dafür, dass sie so lange dauern.
Ja.
Ansonsten muss man halt sagen, was die Technik angeht, das Spiel sieht richtig schön aus. Also rein grafisch, finde ich, sieht das. Klar, es kommt jetzt nicht optisch an einige Switch-Spiele ran. Man merkt schon noch, dass es auf einem alten Wii-Spiel basiert teilweise.
Ja.
Wenn man es im Vergleich sieht, kann man das schon merken. Aber sie haben es schon auch, gerade wenn man einen Vergleich sieht, merkt man auch, wie deutlich es aufgehübscht wird, wie viel besser es als die Wii-Version aussieht an vielen Stellen. Einzig mal abgesehen davon, dass halt diese Effekte zum Teil fehlen, was halt wahrscheinlich dem System und der Engine geschuldet ist.
Und was aber ehrlich gesagt auch niemandem auffällt, der die Originale nicht kennt. Also ich habe ja die Originale nicht wirklich gespielt. Mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe das erst aus Videos von Digital Foundry zum Beispiel erfahren.
Genau. Das ist nämlich das, was ich jetzt auch noch sagen wollte. Ich glaube sogar, dass jemand, der die Spiele auf der Wii gespielt hat, ja, also das Spiel gespielt auf der
das
Wii,
nicht merkt,
das nicht bemerkt, wenn das nicht eins direkt nebeneinander vergleicht.
Ja.
Weil das K oder dass die Buchstaben nicht so sehr leuchten oder dass der Sonnenuntergang in dem einen Level nicht genau diese Effekte hat wie auf der Wii, ganz ehrlich, das fällt dir beim Spielen nicht auf.
Richtig.
Also klar, dass das Digital Foundry in solchen Seiten auffällt, keine Frage. Die stellen ja extra diese Grafikvergleiche und so weiter. Das ist ja ihr Ding. Das gehört ja, muss ja dann auch sein.
Dafür guckt man das Zeug ja auch von denen.
Ganz genau. Aber so beim normalen Spielen wird es den wenigsten, also wirklich nur denen, die Donkey Kong Returns auf der Wii auswendig kennen, auch wirklich auffallen. Und deswegen finde ich das jetzt echt nicht so schlimm.
Nee, finde ich auch nicht.
Also, ja, da gibt's Schlimmeres.
Ja.
Wenn wir zum Beispiel Inhalte gestrichen hätten.
Genau. Und da kommen wir übrigens zum nächsten Punkt. Vielleicht schon abschließend, für wen ist denn dieses Spiel überhaupt sinnvoll zu kaufen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, muss ich sagen. Also, erstmal natürlich alle Donkey Kong Fans, die neues Donkey Kong Jump'n'Run spielen wollen oder einfach nur eins spielen wollen auf der Switch, können nicht interessiert sein. Aber.
Ja, genau. Aber
also, wenn ihr das Spiel auf der Wii oder auf dem 3DS bereits gespielt habt, besonders auf dem 3DS, habt ihr halt keinen Mehrwert. Ihr spielt das Spiel, das ihr schon von damals kennt. Und ob
und die es neuen sieht auch Level- genauso aus, wie ihr es in Erinnerung habt, das kann ich euch auch sagen.
Ganz genau.
Weil ihr eure Erinnerung das nämlich in HD aufgepustet hat in der Zwischenzeit.
Ja. Und das ist genau der Punkt dabei. Der Unterschied der grafische ist einfach, er ist natürlich da, aber wenn man in der Erinnerung wird er nicht auffallen. Und dadurch, weil halt der Inhalt identisch ist zur 3DS-Version, haben die, die es auf der Wii gespielt haben, wirklich nur den Vorteil, diese Level, die es auf dem 3DS gab, jetzt spielen zu können. Und die, die es auf dem 3DS gespielt haben, haben eigentlich nur den Vorteil, es auf dem großen Fernseher in HD zu spielen. Was natürlich ein Grund sein kann, denn moderne Modus, denke ich, ist weniger ein Grund für irgendjemanden. Genauso wenig wie dieser Hilfemodus, den man angeboten bekommt, wenn man ein paar Mal in einem Level stirbt.
Ich finde schon. Also ich finde doch, weil das Spiel ist ja eigentlich schon bockschwer. Sind ja die Donkey Kong Country Spiele alle.
Ja.
Also gerade wenn du versuchst, alles zu finden, was diese Level bieten, dann sind die schon sehr schwer. Und da finde ich das schon gut, dass es diesen einfacheren Modus inzwischen gibt. Und glaube, dass das für viele Leute in der heutigen Zeit auch tatsächlich, ne, ich meine, wir haben alle keine Zeit mehr, dass es tatsächlich ein guter Grund ist, jetzt das Neue zu nehmen. Für mich ist der beste Grund, die neue Version zu nehmen, einfach die Steuerung, weil, wie gesagt, ich finde, die ist am besten geeignet von allen, die wir bislang hatten. Ein 3DS gibt es sowieso kaum noch zu kaufen und das Spiel sowieso nicht. Und eine Wii hast du wahrscheinlich gar kein Abspielgerät mehr für, um es irgendwo anzubringen. Deswegen ist auf jeden Fall das die beste Donkey Kong Country Returns Version hier für aktuelle Technik, würde ich mal behaupten.
Ja. Also für alle,
die es noch gar nicht hatten. Genau, für alle, die es noch gar nicht hatten, für die ist es halt jetzt ein guter Grund, das zu spielen. Also so Leute wie mich.
Genau. Also wer es gar nicht kennt, der kann sofort. Und Donkey Kong kann zugreifen. Sollte halt nur im Hinterkopf vielleicht behalten, dass es nicht so gut ist wie Tropical Freeze.
Genau, das ist auch der Punkt, den ich hier habe. Wer es gar nicht kennt und Donkey Kong Country 1 bis 3 schon kennt oder vielleicht auch die zu old findet schon, das kann auch sein, auch wenn es sehr gute Spiele sind, sehen die ja einfach nach Super Nintendo aus. Das mag vielleicht nicht jeder. Und wer Tropical Freeze gespielt hat, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, Tropical Freeze vor diesem hier zu spielen und dann die ersten drei, wenn ihr mit der Super Nintendo Grafik klarkommt, die ihr ja, wenn ihr Switch Online habt, auch sowieso spielen könnt einfach. Ne, die sind ja in dem Super Nintendo Switch Online Spiel Software sind die ja mit drin, die drei Titel.
Genau, die Land-Spiele übrigens auch vom Game Boy.
Genau, die würde ich aber tatsächlich diesem hier nicht vorziehen.
Ich sag nur, dass die drin sind, wollte ich nur anmerken. Nicht genau, vorziehen, richtig. Nur, dass man weiß, sie sind drin.
Und ich würde sie auf jeden Fall natürlich alle vorziehen, die Switch-Online-Titel, wenn ihr keinen Bock habt, 60 Euro für ein Spiel auszugeben, weil Donkey Kong Country Tropical Freeze kostet immer noch 60 Euro, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Und dieses Spiel hier kostet halt auch 60 Euro, was ich für so ein Remake, naja, meinetwegen Remaster, je nachdem, was man da für eine Metrik anlegt, ganz schön viel Geld finde. So, also, ne, ja, es sieht zwar okay aus, aber du kriegst halt das gleiche Zeug wie vor 15 Jahren und ein gebrauchtes Donkey Kong Country Returns in einer der anderen beiden Fassungen kostet dich wahrscheinlich erheblich weniger als 60 Euro.
Ja, das ist genau der Punkt. Also, der Preis ist auch die große Diskussion bei diesem Spiel gewesen. Viele sagen, 40 Euro wäre der angemessenere Preis gewesen. Und da stimme ich auch voll und ganz zu. Es ist ein Spiel, das zum dritten Mal die Wii U-Version jetzt nicht mehr mitgerechnet. Wenn man die Wii U-Version nochmal mitrechnet, die ja ein Virtual Console-Spiel war, wäre es sogar das vierte Mal. Also auf der vierten Konsole wird dieses Spiel jetzt veröffentlicht, in der dritten Version. Da muss man leider sagen, ist 60 Euro schon fast ein unverschämter Preis für. Trotz, dass es in der neuen Engine umgesetzt wurde. trotz dass vielleicht viel Arbeit reingeflossen ist und so weiter, da hätte Nintendo wirklich eher die 40 Euro ansetzen sollen. Ich glaube, das hätte dem Spiel auch beim Erfolg, beim Verkauf gut getan, weil ich kann mir gut vorstellen, dass auch jemand, der das Spiel schon kennt, bei einem 40-Euro-Preis eher nochmal zugreifen würde als bei 60 Euro.
Ich glaube tatsächlich, dass das Spiel bewusst auf 60 Euro vermarktet worden ist, zu diesem Zeitpunkt, weil alle Leute, die jetzt zu Weihnachten eine Switch gekriegt haben und gemerkt haben, oh, das ist ja ganz geil, dann mache ich, da brauche ich irgendwie nochmal ein neues Spiel für. Was sind denn so die neuen voll geilen Titel? Die gucken halt nicht auf 40-Euro-Titel, sondern die gucken auf 60-Euro-Titel und dann finden sie dieses Spiel, was genau jetzt erschienen ist. Und ich denke, das ist die Strategie von Nintendo gewesen, das mit 60 Euro zu bepreisen. Denn wenn wir mal ziemlich genau 2 Jahre zurückgucken, dann kam ein Retro-Studio-Spiel, remastered für die Switch raus, was ich tatsächlich noch viel besser finde als dies hier. Und es ist Metroid Prime remastered gewesen und das hat nur 40 Euro gekostet.
Mhm.
Und es geht also, ne? Ich meine, das ist jetzt, ja, es kriegst du halt im Sale bei Nintendo selber für 24 oder so. Nintendo verscherbelt ja seine Spiele nicht wirklich. Auch dieses Donkey Kong Country Returns HD wird es irgendwann höchstwahrscheinlich für 40 geben, aber nicht wahrscheinlich für weniger.
Du kriegst es momentan sogar schon für, also ich glaube, der günstigste Preis, den ich gesehen hatte bisher, war 45 Euro.
Im Laden, klar.
Im Laden.
Aber
im
ich
Laden.
Meine, ich spreche jetzt von E-Shop-Preisen, da ist ja Nintendo sehr, sehr, sehr konservativ,
was ja, die Rabatte von ihren eigenen Dingen angeht. Jemals wirklich viel günstiger wird.
Genau. Und das da gibt es halt ein Metroid Prime Remastered schon für 24 regulär.
Ja.
Also nicht ist, immer, aber zu den Sale-Momenten eben schon.
Ja, und das ist halt, man muss hier halt wirklich einfach sagen, klar, es kann gut sein, dass sie deswegen den Preis so angesetzt haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Nintendo wirklich gesagt hat, aufgrund der Arbeit, die reingeflossen ist, ist es für sie kein Budgettitel oder wie auch immer.
Ja.
Man wird es nie wissen, weil Nintendo wird uns das natürlich nicht verraten. Ich sag halt trotzdem, ich denke, für Nintendo wäre es vielleicht die schlauere Entscheidung gewesen, hier günstiger zu fahren, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass für viele, die diese Konsole neu haben, nicht der Preis relevant ist, sondern eher die Aktualität, wann ist das Spiel erschienen.
Ja, genau.
Und wenn du dann ein Spiel siehst, das gerade erst im Januar erschienen ist und nur 40 Euro kostet, greifst du vielleicht eher zu, als bei einem Spiel, das ebenfalls im Januar erschienen ist, aber 60 Euro kostet.
Ja, teure Sachen werden ja auch besser wertgeschätzt.
Ja, aber deswegen, wenn ein Donkey Kong draufsteht, also ich könnte mir vorstellen, es ist sehr schwer zu sagen. Man kann es schwer einschätzen.
Vor allen Dingen, wir wissen halt nur das, was wir sehen können und dieses Spiel kostet einfach normalerweise 60 Euro. Würde ich dafür an eurer Stelle nicht ausgeben. Ich würde es versuchen, günstiger zu kriegen. Sowieso immer, aber ich finde 45 ist schon ein okayer Preis für das Spiel. Ja.
Also wie gesagt, man kriegt es im Einzelhandel, kriegt man es mittlerweile für unter 50 definitiv. Bei den meisten Händlern, also so gut wie allen größeren bekannten Shops, kriegt man das für unter 50 und teilweise, wie gesagt, auch schon für unter 45.
Genau.
Ja. Deswegen kann man, für den Preis kann man es definitiv mitnehmen.
Genau.
Wenn man und das Genre mag und Donkey Kong.
Deswegen würde ich auch, ne, also ich spreche hier auf jeden Fall eine Empfehlung aus. Das habe ich auch in meinem Review getan, was seit Montag online ist. Könnt ihr auf der n-mac.org Seite direkt oben finden, wenn ihr das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hört hier. Aber wie gesagt, nur unter Bedingungen würde ich es empfehlen. Also nicht für alle, sondern erstmal andere Spiele spielen und dann gleiche Liebe wie ich für Donkey Kong Country Spiele geraten und dann alles kaufen wollen, was es gibt.
Ja.
Ja. So. Abschließende Worte noch zu Donkey Kong Country Returns HD von dir.
Ja, also ich habe eigentlich alles gesagt. Ist ein schönes Spiel, nicht das beste Donkey Kong Spiel, macht aber Spaß und ja, wer Lust drauf hat und es noch nicht kennt, kann definitiv Blick wagen. Also ich denke, da wird jeder Jump'n'Run-Fan seine Freude mit haben.
Denke ich auch. Ja. Gut, dann kommen wir nun zu unserer beliebten Kategorie Letzte Woche gespielt. Und ich fange einfach mal direkt an. Ich habe letzte Woche ein Spiel gespielt, wo ich gar nicht genau weiß, auf welchen Plattformen das erschienen ist. Vermutlich auf allen, aber vor allem physisch auf Evercade. Das Spiel heißt Full Void und ist ein lineares Rätsel-Jump-and-Run-Spiel mit Gruseleffekten in einer dystopischen Welt. Kennst du das?
Nein, aber ich habe es mir schon angeguckt, nachdem ich gesehen habe, dass du es jetzt gespielt hast. Es ist auf allen Systemen erschienen, das kann ich schon mal dazu sagen.
Okay.
Und es erinnert mich sehr stark an so Spiele wie Prince of Persia, das Original, also das uralte Prince of Persia, Netherworld oder Flashback.
Ja, genau. Es geht auch tatsächlich in die Richtung. Es fühlt sich sehr viel moderner an. Du hast ein bisschen schöne cinematische Sequenzen zwischendurch. Wenn ein Monster ankommt, dann gibt's so eine Mini-Dia-Show. Also es ist halt sehr mit niedriger Bildwiederholfrequenz und kurzes Video. Und das sieht alles sehr cool aus und man kann das Spiel halt relativ entspannt durchspielen. Es sind so ein paar Rätsel drin, aber nichts, was irgendwie den Kopf groß anstrengen würde. Es gibt keine Gegner, gegen die man kämpfen müsste, sondern es sind alles Gegner, denen man ausweichen muss, was mich so ein bisschen an, wie hieß denn das Spiel? Republique. Hast du das gespielt mal?
Nein, aber ich weiß, was es ist.
Das erinnert mich so ein bisschen daran, was die Thema angeht, das ist halt so dystopisch und man kann halt nicht wirklich selber kämpfen, sondern muss überall durchsneaken im Grunde und zwischendurch dann mal wegrennen und schneller sein. Und das gefällt mir sehr gut. Das gibt's halt auf Evercade physisch und ich glaube nur da physisch tatsächlich. Bei allen anderen gibt's es halt irgendwie digital. Lohnt sich zu spielen. Ich finde es gut. Kann man gut mal machen. Das ist eine sehr nette Erfahrung und halt so schicker Pixel-Grafik-Look. Ich würde sagen, so im GBA-Zeitalter anzuordnen, grafisch.
Ja, kommt hin. Bisschen aufwendiger als GBA-Grafik.
Ja, auf jeden Fall.
Ich denke, so ein paar Sachen hätte GBA nicht hinbekommen, aber so von dem Pixel-Stil her kommt es schon hin.
Ja. Ja. So, was hast du denn gespielt?
Ja, ich habe gespielt zum einen Ninja Gaiden 2 Black. Weiß nicht, ob du die eben Xbox-Präsentation am 23. Januar gesehen hattest.
Nee, habe ich nicht.
Da haben sie unter anderem Ninja Gaiden 4 angekündigt, das jetzt nach ewigen Jahren endlich mal kommt, unter anderem mit Mitwirkung von Platinum Games.
Ja.
Ja. Und haben direkt auch als Shadow Drop Ninja Gaiden 2 Black, also ein Remake des zweiten Teils, angekündigt und direkt veröffentlicht. Ja. Und ich habe das für die PS5 jetzt gespielt. Es ist halt Ninja Gaiden. Also
sehr schweres Jump'n'Run, oder?
Nein, es ist ein Actionspiel. Jump'n'Run sind sind ja diese 3D-Ninja Gaidens.
Ah, okay.
Das Original ist, glaube ich, auf der ersten Xbox. Oder war es Xbox 360 schon? Ich bin mir nicht ganz sicher jetzt erschienen. Also nicht diese NES-Ninja Gaidens, sondern schon die späteren Ninja Gaidens, die dann immer wieder bei der Nummerierung bei 1 angefangen hatten. Okay. Ja. Und das sind so Actionspiele. Aber man könnte es ein bisschen mit Bayonetta oder Devil May Cry vergleichen. Mhm. Man läuft halt mit seinem Charakter, Ryo Hayabusa, durch die Level, schnetzelt Gegner ab, hackt den Körperteile ab und so weiter. Mhm. Und kommt halt so im Level voran. Hat alle im Sieg geht's halt weiter, so nach dem Motto.
Gab's das im NES-Teil auch schon? Dass es so blutrünstig war?
Also es war pixig, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube nicht in der Extreme, die das jetzt diese Teile haben. Allerdings ist es auch ein spielerisches Element, weil wenn jetzt ein Gegner ein Bein oder einen Arm verliert, gilt er als besonders gefährlich und da muss man sich an Acht nehmen, weil die zum Beispiel dann eine besonders starke Attacke ausführen, dass sie einen umhauen, sich auf einen werfen und in die Luft sprengen oder sowas. Wodurch dann mal eben ewig viel Schaden angerichtet wird, natürlich. Ja. Deswegen muss man die möglichst schnell mit dem Finishing-Move, der dann auch schön inszeniert wird, natürlich, umbringen.
Klar.
Aber dass ich da mal Gegner habe, die, was weiß ich, dann in drei, vier, fünf Teilen dadurch rumliegen, ist nicht selten. Also das Spiel ist schon sehr blutig.
Ja. Dann gibt ja aber auch Sinn, dass jetzt der vierte Teil auch von Platinum mitgemacht wird.
Ja, genau. Also es ist Team Ninja ist es mal, meine ich. Ja, doch, Team Ninja ist es und halt, also die es immer entwickelt haben und halt jetzt Platinum Games, die da mit dran beteiligt sind. Und
die kennen sich halt mit dem Genre im Grunde aus.
Ganz genau, weil einfach schöne Action, Charakter-Action und so weiter. Und das ist schon sehr cool. Ich mache auch den zweiten Teil sehr gerne. Die Story ist absolut da, ja, sagen, also der, ich weiß, ich glaube, schwarze Spinnenclan oder sowas entführt die ins CIA-Agent in der Mann vom Spiel. Hayabusa versucht sie zu retten und es geht im Endeffekt geht's irgendwie darum, dass der schwarze Spinnenclan will einen Erzdämon wieder beschwören. Ja, es ist cool, muss ich sagen. Es ist wirklich cool. Ich bin noch nicht ganz durch mit. Sehr schön finde ich im Remake, jetzt gibt es auch 4 Schwierigkeitsgrade. Dadurch ist es nicht ganz so bockschwer. Es gibt sogar einen sehr einfachen Modus, also der heißt, glaube ich, Hero-Modus oder so ähnlich. Der unterscheidet sich vom etwas höheren Schwierigkeiten gar nicht so sehr. Der Hauptunterschied ist da eigentlich, dass man nach einem Kampf, also wenn alle Gegner besiegt sind, wieder geheilt wird. Nicht komplett, es gibt nämlich zwei verschiedene Schadensarten. Einmal verliert man nur den normalen weißen Balken, aber dann füllt sich der Energiebalken von rechts rot. Und diese rote Energie, das ist die Verkürzung der maximalen Lebensenergie. Das wird nicht wieder aufgefüllt nach einem Kampf, aber der weiße Balken wird wieder komplett gefüllt. Was natürlich dann für jemanden, der im Genre nicht so drin ist, wesentlich einfacher ist. Man braucht wesentlich seltener Heilgegenstände und so weiter und so fort. Das vereinfacht das Spiel halt schon spürbar. Aber auch den blauen, den roten Balken kann man relativ oft entweder mit Heilgegenständen oder an bestimmten Punkten halt heilen. Also insgesamt im Spiel. Ich weiß auch gar nicht, ob es mehr Speicherpunkte gibt. Aber finde ich sehr angenehm, dass es auch so einen Schwierigkeitsgrad gibt. Weil man kann, wie gesagt, ja auch auf ultra schwer spielen. Es gibt immer, wie gesagt, 4 Stück. Und das ist der niedrigste. Schon der zweite ist nicht ohne, aber spielbar. Der ist spielbar, muss ich sagen. Also den finde ich jetzt, da würde ich sagen, ist ein normales Actionspiel. Das kann man da mit Bayonetta und sowas vergleichen. Aha. Die unteren beiden. Und danach wird es dann aber richtig knackig. Der Grund, warum ich die alten, also Ninja Gaiden 3 habe ich mal angefangen. Ich habe nicht sonderlich weit gespielt. Da würde ich mir so ein mehrere Schwierigkeiten gerade auch wünschen für. Erhöht die Zugänglichkeit, was bei so einem Spiel sehr wichtig ist, wie ich finde. Ja, also ich kann es nur empfehlen, es macht echt Spaß, sieht schön aus. Gibt ein paar Anpassungen im Vergleich zum Original. 2 Bosses haben sie komplett entfernt, die immer als sehr schlecht empfunden wurden im Original. Statt die halt zu verbessern, haben sie sich entschieden, die einfach zu entfernen. Vielleicht die beste Entscheidung. Ja, ich finde die jetzt nicht schlecht, die Entscheidung, weil vielleicht haben sie einfach gemerkt, die Boss können sie nicht verbessern. Da gibt es nichts mehr zu retten, die waren einfach nur schlecht und weg damit.
Spannend, ja.
Ja.
Interessante Entscheidung.
Ja, und kritisiert wird, dass New Game Plus bisher fehlt, was das Original hatte, und auch einige Kostüme der Charaktere fehlen noch. Aber vielleicht kommt das per Patches noch nach, muss man mal abwarten. Ja, genau. Ja, das habe ich halt gespielt und dann habe ich noch ein bisschen Phantom Brave The Lost Hero gespielt. Habe ich, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche? Ich glaube, letzte Woche hatte ich drüber gesprochen. Oder ich habe über einen Vorgänger gesprochen, kann auch sein, weil den habe ich in letzter Zeit auch gespielt gehabt. Ist also ein Strategierollenspiel, das jetzt Nachfolger des von Phantom Brave ursprünglich auf der PS2 2004 erschien. Sie haben jetzt ewig später entschieden, mal einen Nachfolger zu entwickeln.
Mhm.
Aber da will ich gar nicht zu viel zu erzählen, weil da werden wir im nächsten Podcast, Nummer 580, werde ich da mit Markus etwas ausführlicher drüber sprechen, über dieses Spiel.
Hervorragende Überleitung.
Ja. Und deshalb will ich jetzt hier an der Stelle gar nicht zu viel dazu verraten, nur dass es sich lohnt, in den Podcast reinzuhören, und ja, ein Test dazu wird dann auch folgen.
Sehr gut.
Ja. Genau.
Ja, damit sind wir im Grunde schon durch.
Ja, genau, sind wir.
Also.
Und ja, ich hoffe, wir konnten euch einen Eindruck von Donkey Kong Country Returns HD verschaffen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn ihr Anregungen zum Podcast habt, wenn ihr Themenvorschläge habt oder uns sonst irgendetwas mitteilen wollt, schreibt's in die Kommentare. Und ja, damit verabschieden wir uns für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wann immer ihr den Podcast hört, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.